Der Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, ist merkwürdig. Und ich will euch die Eigenarten dieses Berichts einmal aufzählen, so wie ich sie beim Lesen entdeckt und wahrgenommen habe. An sich ist das ja im Kern kein besonderes Ereignis, das da Markus erzählt. Da wird ein Mann von der Polizei gefangen genommen und dann abgeführt. Sowas sehen wir täglich in den Nachrichten von irgendwelchen Demonstranten oder Räubern, die von Polizisten oder Soldaten überwältigt und dann eingebuchtet werden. Aber was hier in Gethsemane sonst noch drumherum passiert, das ist schon merkwürdig, finde ich. Schauen wir uns das nochmal an. Da ist also Jesus mit seinen 11 Jüngern im Garten. Im Schrebergarten, würden wir vielleicht heute sagen. Der 12. Jünger, das ist ja Judas, ist Ischariot, der ist ja nicht dabei, der führt ja die Truppe der Soldaten an. Also Jesus hat gerade gebetet, er zittert vor Angst vor dem, was auf ihn zukommt und was ihn in den nächsten Stunden erwartet. Die Jünger haben geschlafen, wischen sich gerade noch die Schlafkörnchen aus den Augen. Keiner von denen ist vermutlich bewaffnet, nehme ich mal an, wenn einer, dann vielleicht noch Simon, der Zelot, der hatte immer einen Dolch im Gürtel. Aber sonst war das ja eine ganz friedliche Truppe. Und besonders Jesus hat ja nie eine Waffe getragen oder mal eine Schlägerei angezettelt. Und dann hört man im Hintergrund so eine ganze Schar von Leuten herankommen. Eine Truppe von jüdischen Schlägern und römischen Polizisten mit Schlagstöcken und Schwertern bewaffnet. Dazu Judas, der Verräter. Das sind weit mehr als diese wenigen Jünger mit Jesus. Eine große, gut ausgerüstete Übermacht. Der haben die Jünger ja nichts entgegenzusetzen. Die Polizei ist von den führenden Priestern angewiesen, kurzen Prozess zu machen und Jesus ohne großes Aufsehen gefangen zu nehmen. Mitten in der Nacht. Damit es nicht nochmal zu einem Volksaufstand kommt, denn Jesus hatte ja beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag durchaus etliche Sympathisanten. Die haben ja da laut gerufen, Halleluja, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und so ist da die Gefangennahme eigentlich nicht spektakulär. Die Schlägertruppe kommt herbei, Judas küsst seinen Herrn, und dann wird Jesus ergriffen, gefesselt und abgeführt. Und dann fällt mir noch was auf. Jesus bleibt während seiner Gefangennahme, bis auf einen Satz, den er spricht, total passiv. Der tut nichts und sagt kaum was und wehrt sich nicht. Er lässt sich freiwillig gefangen nehmen. Nur offensichtlich hat der Vater im Himmel sein Gebet vorher gar nicht erhört. Da hatte nämlich Jesus noch gebetet, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen schweren Kelch, und damit meinte er sein Leiden, an mir vorübergehen. Will Gott ihn wohl nicht retten vor dieser Horde von Schlägern, vor den Verhören, vor den Folterungen, vor der grausamen Kreuzigung? Als Jesus diese heranrückende Truppe hört, ergibt er sich in sein Schicksal. Jetzt ist es sowieso zwecklos, noch zu kämpfen. In jedem Film, in dem der Held gejagt wird, gibt es fast immer auch einen blutigen Kampf gegen seine Feinde. Er schlachtet erstmal viele seiner Gegner ab, bevor er dann doch bezwungen und gefangen genommen oder getötet wird. Aber Jesus kämpft hier nicht wie ein Löwe um seine Freiheit. Er schlägt seine Feinde nicht nieder. Er reißt ihnen nicht ein Schwert und haut dann drauf. Er wirbelt nicht herum, sondern es scheint so, als strecke er sogar noch seine Hände ihnen entgegen. Ja, jetzt nehmt mich gefangen. Ich denke da an manche friedfertigen Aktivisten, die sich von der Polizei ohne Gegenwehr gefangen nehmen lassen. Mahatma Gandhi ist so ein historisches Beispiel für einen friedfertigen Anführer. Vielleicht ist er uns bekannt. Er ist auch ein Vorbild für Gewaltlosigkeit geworden. Also hier prallen einmal Gewalt und dann Friedfertigkeit aufeinander. Jesus lebt das vor, was er gepredigt hat. Hatte er nicht in seiner Bergpredigt den Jüngern versucht beizubringen, die Feinde sogar zu lieben, ihnen Gutes zu tun und für die Verfolger zu beten? Ja, so hatte Jesus damals in seiner Predigt gesagt. Und jetzt hier im Garten Gethsemane, da lebt er es auch. Er übt keine Gegenwehr, er beschimpft auch seine Feinde nicht oder stößt einen Fluch über sie aus. Kein böses Wort kommt über seine Lippen. Nur ein leiser Vorwurf, weshalb habt ihr mich nicht schon vorher gefangen genommen? Ich war doch ständig im Tempel, ständig greifbar, da hättet ihr mich schnappen können. Aber da haben sie nichts gegen ihn unternommen, da fällt ihm ein, dass ja sein Leiden schon in den alten Schriften, im Alten Testament, in den alten Prophetien vorhergesagt worden ist. Es ist der Wille Gottes, dass jetzt alles so kommt, wie es kommt. Dass alles so ablaufen soll. Weil Gott das in seinem Plan beschlossen hat. Stellen wir uns vor, Jesus wäre bei der Tempelreinigung gefangen genommen worden. Das wäre ein guter Anlass gewesen, Jesus zu schnappen. Er hatte vor dem Tempel ziemlich viel Unruhe gestiftet, die dortigen Händler angegriffen, ihre Stände und Waren umgestoßen und ordentlich gepoltert und es krachen lassen. Diese Geschichte wird uns von Markus 3 Kapitel vorher erzählt. Ja, auch von diesem Vorfall haben die Schriftgelehrten und Hohenpriester gehört. Und tatsächlich fassen sie da auch den Beschluss, Jesus umzubringen. Mehr aber unternehmen sie da nicht. Denn sie fürchten sich vor den Anhängern und Sympathisanten im Volk, denn die sehen einen bedeutenden Lehrer. Aber stellen wir uns vor, Jesus wäre da zu diesem Zeitpunkt gefangen genommen worden mit allem Leiden, das jetzt nach Gethsemane noch kommt. Dann würde es einige Berichte in dem Neuen Testament nicht geben. Bei Markus etwa Jesu große Rede von der letzten Zeit, den Bericht über das letzte Abendmahl, seinen Gebetskampf in Gethsemane, alles das würde es nicht geben. Und natürlich dann noch viele Worte, die uns dann vermutlich auch nicht überliefert wären. Ich sage so, Gott hat schon seinen Plan, wann er dieses oder jenes zulässt und bewirkt. Das hat schon seinen Sinn, wenn Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen oder nicht geschehen oder noch nicht geschehen. So ist es auch mit der Passion Jesu. Da gibt es Stationen, die nacheinander erfolgen sollen, so wie ein Kreuzweg mit seinen 15 Stationen. Die kann man dann in Kirchen oder Parks nacheinander als Pilgerweg ablaufen und so die Leidensgeschichte Jesu Stück für Stück meditieren bis zu seiner Auferstehung. Und wenn wir die Gesamtheit der Evangelien im Neuen Testament betrachten, dann sind diese Stationen auch alle in der gleichen Reihenfolge. Genauso hat das Gott gewollt. Und der Bericht von Jesu Gefangennahme kommt im Anschluss an seinen Gebetskampf in Gethsemane. Und vor seinem Verhör vor dem Hohen Rat. Zurück zu diesem Bericht. Es gibt noch so ein paar Merkwürdigkeiten, die nun aber eher mit den Leuten zu tun haben, die das hier miterleben. Jesus haben wir gerade in seiner Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit angeguckt. Und vielleicht von ihm auch hoffentlich gelernt, es ihm gleich zu tun und uns nicht mit Gewalt zu wehren, wenn wir bedroht werden. So haben ja immer wieder in der Kirchengeschichte Christen versucht, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Die Kreuzzüge im Mittelalter sind ganz erbärmliche und peinliche Beispiele christlicher Gewalt. Zu Recht wird den Christen immer wieder, leider bis heute, vorgeworfen, wie schändlich und brutal sie sich da verhalten haben. Der Name Gottes wurde aus christlicher Sicht gerade im Mittelalter sehr oft missbraucht, um Macht mit Waffengewalt zu erringen. Aber Jesus lehrt uns in der Bergpredigt etwas anderes und wir sollten es beherzigen, in unserer kleinen Welt als auch in der großen. Ja, Diplomatie ist viel, viel schwieriger, als mit einer Armee heranzurücken und seinen Gegnern die Köpfe abzuschlagen. Ich bewundere manchmal die Politiker und Diplomaten, wie oft sie Friedensgespräche führen, wie oft die hin und her reisen und dann doch wieder von ihrem Gegner unverrichteter Dinge nach Hause fahren müssen. Diplomatie ist sehr, sehr schwer und kostet Zeit und Mühe und Nerven, bis man vielleicht dann einen winzigen Schritt vorwärts gekommen ist. Wir schauen uns nun an, was da noch Seltsames im Garten passiert. Da ist also zunächst mal der Judas. Der führt die Truppe der Schläger an. Er hat mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Denjenigen, den er küssen werde, den sollen sie ergreifen. Der Kuss war im Orient eine normale Geste bei der Begrüßung, nichts Ungewöhnliches. So wie bei uns der Handschlag oder bei vertrauten Leuten die Umarmung. Selbst der Schüler oder Student küsste seinen Rabbi. Die Begrüßung ist nicht merkwürdig, aber sie passiert hier ganz betont. Judas benutzt den Kuss als Zeichen, damit die anderen Jünger nicht Verdacht schöpfen. Aber die Polizisten wissen nun genau, der von Judas Iskariot gerade geküsst wird, das ist Jesus. Den sollen wir packen und abführen. Ich beobachte auch, dass Judas sofort, als sie vor dem Jüngerkreis auftauchen, sofort auf Jesus zugeht und ihn küsst. Er zögert nicht, er hat jetzt gar keine Skrupel mehr, Jesus zu verraten. Jetzt muss es passieren. Judas hat keine Gewissensbisse mehr, scheinbar. Er hat ja seine 30 Euro in der Tasche. Jetzt geht es ihm nur noch darum, die Sache möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Mit dem Verräterkuss übergibt Judas seinem Rabbi an die Polizei. Er ist sozusagen maßgeblich mitbeteiligt am Leiden Christi. Durch ihn wird das Ganze auch verschuldet. Wir müssen uns hier als Christen klar machen, dass Jesus nicht allein für uns gestorben ist, also für unsere Sünden, sondern er ist auch durch uns gestorben. Auch wenn wir damals noch nicht gelebt haben, sind wir doch als Teil der gesamten Menschheit mitverantwortlich für sein Leiden und Sterben. Ich erinnere euch nur an Aussagen in manchen Passionsliedern, die wir etwa am Karfreitag singen. Da heißt es etwa in dem Choral, O Haupt voll Blut und Wunden, da heißt es an einer Strophe, nun was du Herr erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o meine Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Oder ein anderer Choral formuliert das so, Ach, das hat unsere Sünd und Missetat verschuldet, was du an unserer Statt, was du für uns erduldet. Ach, unsere Sünde bringt dich an das Kreuz hinan, o unbeflecktes Lamm, was hast du sonst getan? Nochmal, Judas ist sozusagen der Prototyp von uns Menschen, die Jesus ins Leiden gestürzt und ans Kreuz gebracht haben. Für mich ist das sehr erschütternd zu lesen, dass Judas ja auch ein Jünger von Jesus gewesen war. Heute würden wir sagen, der war auch ein Christ. Der gehörte früher auch zu der Truppe die Jesus in seine Nachfolge berufen hat. Schon in Markus 3, Vers 19, am Beginn der öffentlichen Tätigkeit von Jesus, wird sein Name Judas Iskariot genannt. Und doch wird er hier zum Verräter, zu dem, der Jesus an die Soldaten übergibt und dadurch auch der Folter und Hinrichtung. Also wir sollten uns niemals sicher sein, dass uns ein schlimmes Vergehen nicht auch mal passieren könnte. Es gibt keine Garantie, dass wir ohne große Schuld bleiben und davonkommen. Wenn, dann ist das reine Gnade Gottes, seine Bewahrung, auf die wir aber kein Recht haben. Es mag Versuchungen geben, die uns in den Abgrund stürzen, so wie bei Judas das Geld. Also daher Vorsicht, dass wir uns und Jesus nicht schaden. Dann ist in Vers 47 auch noch von einem Mann die Rede, der ein Schwert zückt und einem Knecht des hohen Priesters das Ohr abhaut. War es vielleicht Petrus? So wie es der Evangelist Johannes überliefert. Hier jedenfalls bleibt dieser Mann ohne Namen. Er ist einer der Anwesenden, vermutlich ja schon aus dem Jüngerkreis, vielleicht hat er das Schwert einem Soldaten aus dessen Gürtel entrissen. Aber Jesus kommentiert das nicht. Die Soldaten scheinen den Mann auch nicht gleich zu verhaften und zu schnappen. Auch Jesus sagt kein Wort dazu. Markus berichtet auch nicht von der Heilung dieses Knechtes, so wie das bei Johannes berichtet wird, ne, dass er das Ohr da gleich wieder anheilt. Einfach wird das dahingeschleudert, dieser Satz. Da ist einer, der haut einem Knecht das Ohr ab. Wir können nur ahnen, dass es irgendein Jünger, vielleicht irgendeiner von entfernten Jüngern von Jesus ist. Und dass Jesus vielleicht dessen Verhalten missbilligt. Aber Jesus ist friedfertig, er ist gewaltlos und dieser Jünger haut drauf. Am Schluss ist dann merkwürdigerweise noch von einem jungen Kerl die Rede, der mit einer Leinwand bekleidet ist. Als andere junge Burschen nach ihm greifen, gleitet die Leinwand von seiner Haut und er springt nackt in die Büsche. Es ist reine Spekulation, wer dieser junge Mann gewesen sein könnte. Woher kommt er plötzlich? Ist er mit der Truppe der Verfolger mitgelaufen? Oder war er schon vorher in Gethsemane und hat dort übernachtet und ein Nickerchen gemacht? Ist er dann aufgeschreckt, als die Polizei heranrückte und hat sich als Schaulustiger dazugesellt, um zu gucken, was da weiter passiert? Jedenfalls scheinen die Soldaten ihn auch nicht zu kennen, denn sie versuchen ihn zu schnappen. Der aber stürmt fluchtartig in die Büsche und lässt sein kostbares Stück Leinen zurück. Die anderen Jünger hauen auch ab, alle miteinander. Alle, niemand bleibt bei Jesus. Zu groß ist ihre Angst, auch verhaftet zu werden. Sie alle rennen hinaus in die Nacht. Am Schluss ist keiner mehr bei Jesus. Er war vorher schon alleine beim Beten, im geistlichen Kampf, im Garten, haben sie auch alle gepennt und jetzt sind sie auch alle weg. Können wir die Jünger nicht auch ein bisschen verstehen? Muss man sich denn einer solchen großen Gefahr, einer Lebensgefahr aussetzen? Bei jedem Erste-Hilfe-Kurs heute, den du machst, lernst du, dass man sich auch bei einem Unfall oder auch bei einem Brand oder irgendeiner großen Gefahr immer erst um sein eigenes Leben, um die Sicherung von Leib und Leben kümmern muss. Ja, wir sollten anderen helfen, die etwa bei einem Unfall, in einem Unfall verwickelt worden sind, aber auch gucken, dass wir unser eigenes Leben schützen. Wenn wir jemanden sehen, der eine Gruppe Schläger verhaut. Ja, ist es, oder den eine Gruppe Schläger verhaut, dann ist es sehr gefährlich, sich da einzumischen. Weil die Gefahr groß ist, dass wir selbst was abbekommen und verletzt werden. Und deshalb rät die Polizei auch, auf der Dienststelle anzurufen und Hilfe herbeizuholen. Also ist unter diesen Umständen nicht das, was die Jünger hier tun, auch verständlich? Es war doch wohl besser abzuhauen, als sich in ein Handgemenge mit der örtlichen Polizei hineinzubegeben, oder? Und wer weiß, vielleicht hätten die Jünger auch ihr Leben riskiert, wenn sie zusammen mit Jesus abgeführt worden wären. Reicht es nicht schon, dass er brutal gefoltert und hingerichtet wird? Nun, was letztlich hier richtig war, das ist schwer zu beurteilen, ja. Ob die Flucht der Jünger einfach aus Angst geschah und ihren Schutz bedeuten sollte, wer weiß das. Fakt ist, Jesus ist alleine. Jesus muss alleine durch das kommende Leiden hindurch. Keiner kann ihm da noch helfen. Keiner kann das Schlimme noch verhindern. Keiner kann ihm auch beistehen, wenn die Grausamkeiten über ihn hereinbrechen. Er ist seinen Feinden hilflos ausgeliefert. Aber er nimmt dieses Schicksal an, für dich und für mich. Amen.